Salzburger Nachtstudio.
Der Meister sprach: Siehst du Würdigkeit, so sinne darauf, es ihr gleich zu tun. Siehst du Unwürdigkeit, so überprüfe dich in deinem Inneren.
Ich glaube, dass tatsächlich die Lehren, die Konfuzius in den Gesprächen weitergibt, sich im Grunde überhaupt nicht um das Jenseits kümmern, sondern dass es tatsächlich eine diesseitige Philosophie ist, die auf die Ordnung ausgerichtet ist und nicht im Jenseits. Wir wollen hier ein gutes Leben haben können auf Erden, und das ist es, worum es eigentlich bei der Philosophie geht.
Qi Lu fragte, wie er den Geistern und Göttern dienen solle. Der Meister sprach: Wer noch nicht den Menschen dienen kann, wie könnte der den Geistern dienen? Darf ich wagen zu fragen, wie es mit dem Tod aussieht? Die Antwort lautete: Wer noch nicht das Leben versteht, wie will der den Tod verstehen?
Der Edle bezieht alle ein. Konfuzius und seine Zeit von Günter Kreindlstaufer.
Er war einer der bedeutendsten Denker der Menschheit, eine legendenumrankte Figur, deren Einfluss die chinesische Kultur und nicht nur sie über 2,5 Jahrtausende hinweg geprägt hat. Dabei ist über Leben und Wirken des Kongfuzi, im Westen unter dem Namen Konfuzius bekannt, wenig Zuverlässiges überliefert.
Zugong fragte: Gibt es einen Ausdruck, an den ich mich mein ganzes Leben lang halten kann? Der Meister sprach: Das dürfte doch wohl die Gegenseitigkeit sein. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Gesichert scheint zu sein, dass Konfuzius im Jahr 551 vor unserer Zeitrechnung im Fürstentum Lu, der heutigen Provinz Shandong, als Kind einer verarmten Adelsfamilie geboren wird. Ein staatliches Gebilde namens China existiert zu dieser Zeit noch nicht. Verschiedene Provinzfürsten führen seit Jahrhunderten Krieg gegeneinander, Verbrecherbanden nützen das allgemeine Chaos und tyrannisieren die Bevölkerung. Es sind unruhige Zeiten, wie Hans van Ess, einer der profiliertesten Konfuzius-Experten der Gegenwart, erklärt.
China hat es damals natürlich noch nicht gegeben. China ist ja ein westlicher Begriff, der fußt auf dem Namen der Qin-Dynastie, die zu Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus, also etwa 250 Jahre nach dem Tod des Konfuzius, die einzelnen chinesischen Staaten geeint hat zu einem Reich. Und daraus ist dann der Name China entstanden. In China selber sprach man damals von den Mittellanden. Und das ist ein ganz zentrales Thema für Konfuzius. Wie bringt man die Welt wieder in Ordnung, wenn so ein Machtvakuum entsteht, in dem sich plötzlich einzelne Familien die Hebel der Macht unter den Nagel reißen und dabei Schaden anrichten, andere Leute übervorteilen und so weiter. Das ist ein entscheidendes Thema für das Denken des Konfuzius. Wie kann man diese staatliche Ordnung wieder ins Lot bringen?
Wo Chaos ist, soll Ordnung herrschen. So könnte man die zentrale Aussage des konfuzianischen Denkens zusammenfassen. Und Ordnung, eine nachhaltige Ordnung, herrschte in kaum einem der 10 bis 15 Fürstentümer und den unzähligen Kleinstaaten, aus denen das, was man später China nannte, damals bestand.
Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass Konfuzius der erste einer ganzen Reihe von großen chinesischen Denkern gewesen ist, die dasselbe Thema aus verschiedenen Blickwinkeln angegangen sind. Und dieses Thema war eigentlich immer wieder Unordnung zu beheben. Dahinter muss man sich vorstellen, dass diese Staaten, die es da gab, sich ständig gegenseitig mit Kriegen überzogen haben und dass die Herrscher Steuerwesen aufgebaut hatten, dass sie aus den Menschen Geld hinauszogen, um ihr Militär aufbauen zu konnten, was natürlich die einzelnen Menschen nicht glücklich machte. Und dass dieser Zustand der Welt als ein Zustand des Aufruhrs und der Unordnung begriffen wurde und dass man diese Unordnung wieder ordnen musste, dass man die Beziehungen der Menschen untereinander richtig stellen musste, damit es eben nicht mehr zu diesen Kriegen kam, damit jeder sein Land bestellen konnte, seinen Aufgaben nachgehen konnte, damit die Bevölkerung einen festen Wohnsitz hatte, ihre Familie anständig wachsen lassen konnte. Und das muss man irgendwie durch Philosophie hinbekommen. In gewisser Weise ist es natürlich so, dass wir das in der griechischen Philosophie ja auch haben, dass die Politeia des Plato natürlich auch ein Ordnungssystem ist und auch da wahrscheinlich es eine ähnliche Vorstellung gibt, dass man die Welt in Ordnung bringen muss, damit es den Menschen gut geht.
Der Meister sprach, der Schüler sei, wenn er in die Schule einkehrt, voller kindlicher Hingabe und wenn er hinauszieht, voller brüderlicher Hingabe. Er sei sorgfältig und dabei zuverlässig, übertreibe lieber darin, die Bevölkerung zu schonen und befleißige sich persönlich eines guten Umgangs mit den Menschen. Bleibt ihm nach der Arbeit noch überschüssige Kraft, dann verwende er sie zum Studium der Bildung.
Die Fürstentümer, die sogenannten Mittellande, aus denen China im 5. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bestand, waren brutale Feudalgesellschaften. Das Leben der Bauern war hart und entbehrungsreich.
Die Grundlage des Lebens war natürlich die Landwirtschaft. Und jede Familie, die etwas werden wollte, musste irgendwie Land besitzen. So wird es auch bei Konfuzius gewesen sein. Aber es gab zu dieser Zeit durchaus schon einzelne größere Städte. Es gab Straßen, über die man von einer Stadt zur anderen gehen konnte. Die Hauptstadt Lu dürfte eine größere Stadt gewesen sein. Wie viele Einwohner die hatten, das wissen wir leider nicht. Aber es sind ummauerte Städte gewesen, in die man ziehen konnte, normalerweise aber eine Basis, eine agrarische Basis außerhalb dieser Stadt behielt, durch die man sich ernähren konnte. Das war allerdings natürlich eine schwierige Lebenssituation und deswegen war der Staat, der sich in dieser Hauptstadt ausbreitete, eine wichtige Grundlage für Personen, die Landwirtschaft verlassen wollten und in diesem Bildungsbereich etwas tun wurden. Es gab bereits ein Beamtenwesen und das Ziel sehr, sehr vieler Menschen ist es damals schon gewesen, den normalen agrarischen Bereich zu verlassen und eine Beamtenposition zu bekommen, um von den Steuern, die der Staat von den Bauern zog, leben zu können und eben sich selber die Hände nicht mehr schmutzig machen zu müssen. Und in dieser Position ist der Konfuzius vielleicht auch schon gewesen. Die Tatsache, dass er zum Lehrer wird, die belegt vermutlich, dass er eben auch bezahlt worden ist und dass das eine Möglichkeit war, die normalen Umstände, unter denen man sonst leben musste, zu verlassen.
Konfuzius ist etwa 30 Jahre alt, als er in der Stadt Lu, der Hauptstadt des Königreichs Lu, eine Schule eröffnet. Die darf man sich durchaus so ähnlich vorstellen wie die Akademie, die Plato 1,5 Jahrhunderte später im weit entfernten Athen eröffnen wird, oder noch etwas später das Lykeion des Aristoteles. Wie alt waren die Knaben, und es waren nur Knaben, die in die Bildungsanstalt des Konfuzius geschickt wurden?
Die Altersangaben, die ich kenne von Schülern von Konfuzius, lassen darauf schließen, dass das 15-Jährige gewesen sein können. Die Grundausbildung im Lesen und Schreiben, die damals Standard gewesen ist, Rechnen gehört natürlich auch dazu. Es gehört zu einer Grundausbildung für die Adligen auch Wagenlenken und Bogenschießen dazu. Und Konfuzius hat all diese Dinge auch gekonnt, aber es sieht mir nicht danach aus, als wäre das die Ausbildung gewesen, die Konfuzius in seiner Schule gegeben hat. hat, sondern was er macht, scheint eher die Bildung für die Halbwüchsigen gewesen zu sein. Und da gibt es vier verschiedene Bereiche, die immer wieder erwähnt werden. Das eine sind die Lieder. Es gibt eine Sammlung, das klassische Buch der Lieder der Chinesen oder auch Buch der Oden. Und man muss diese Lieder in einem höfischen Kontext verstehen. Und ich gehe davon aus, dass das, was Konfuzius da mit dem Unterricht in diesen Liedern gemacht hat, dass dies eine Ausbildung darin war, wie man auf der Grundlage von überlieferten Texten lernt, sich in einer höflichen Art und Weise bei Hofe auszudrücken, sodass man Dinge sagen kann, die, wenn man sie direkt und unverschämt sagen würde, nicht gut ankommen würden. Während, wenn man ein Lied zitieren kann und sagen kann, schon unsere Alten haben gesagt so und so, und dann ist das natürlich auch noch gereimt, dann ist das höflicher und man kann auf die Art und Weise sprechen lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die rhetorische Ausbildung, wie macht man das eigentlich richtig, dass man Meinungen formuliert, dass man irgendwo bei Hofe vortragen kann und zeigen kann, dass man jemand ist, der sich gebildet und zivilisiert verhalten kann. Also das allgemeine Zivilisieren der Schüler, das ist eine ganz wichtige Sache, dass diejenigen Personen, die da aus diesem agrarischen Kontext kommen, lernen, wie man sich so ausdrückt, dass man auch bei vornehmen Menschen ankommt.
Das Buch der Lieder, auf das sich Hans van Es bezieht, ist einer der kanonischen Texte der chinesischen Literatur, eine Sammlung hunderter überlieferter Volkslieder und Gedichte. Deren Studium war einer der Kernbestandteile der Ausbildung in Konfuzius' Schule.
Das Zweite, was immer wieder erwähnt wird, sind die Dokumente, die Urkunden, Ansprachen früherer Herrscher an ihr Volk. Der dritte Bereich sind eben die normalerweise traditionell als Riten übersetzt worden sind. Ich selber habe das in meiner Übersetzung verändert zu dem Begriff höfliche Regeln. Das ist ein Kanon von Verhaltensregeln. Was mache ich bei bestimmten wichtigen Einschnitten des Lebens, also Geburt, Volljährigkeit, Hochzeit, Trauerregeln und solche Sachen, aber auch das Verhalten, wenn ich als ein Beamter bei Hofe vorgeladen werde und solche Sachen, wie begegne ich jemand anders. Das sind einfach bestimmte Verhaltensweisen, die man lernen muss und auch die kann man auswendig lernen. Und der vierte Bereich ist die Musik. Musik, da gibt es also eine ganze Reihe von Texten auch wieder, die wir kennen. Notationen kennen wir aus der Zeit nicht. Leider, das kommt erst viel, viel später in der Geschichte, dass wir wissen, wie eigentlich diese Musik gemacht worden ist. Aber dass die Musik eine wichtige Rolle gespielt hat, dass man wissen muss, wie bestimmte Melodien gehen, das scheint auch ein ganz wichtiger Bereich gewesen zu sein.
Die lustigsten Menschen sind die traurigsten. Der Mann, der einen Berg versetzt, beginnt damit, kleine Steine wegzutragen. Denk an morgen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern.
Wer auf YouTube oder in gut eingeführten Aphorismensammlungen nach Konfuzius-Sprüchen sucht, wird bald fündig. Hunderte Weisheiten des chinesischen Meisters finden sich da. Das Problem? Die meisten von ihnen stammen gar nicht von Konfuzius. Eine Erfahrung, die auch Hans van Es gemacht hat. Der 61-Jährige lehrt und forscht als Professor für Sinologie und Mongolistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Also ich habe vor langer Zeit auch angefangen, mir eine eigene Sammlung anzulegen von falschen Konfuzius-Sprüchen und die sind in der Tat Legion. Es gibt zahllose Aussagen des Konfuzius, die irgendwo zitiert werden, zum Teil auch von sehr renommierten Persönlichkeiten, für die es keine Basis im chinesischen Schrifttum gibt.
Das darf so nicht bleiben, dachte Hans van Es. Anders als die Bibel oder der Koran liegen die berühmten Gespräche des Konfuzius bisher in keiner deutschen Übersetzung vor, die strengen wissenschaftlichen Maßstäben standhält. Damit wollte Hans van Es sich nicht abfinden. Und so hat sich der 61-Jährige entschlossen, selbst eine Konfuzius-Übersetzung anzufertigen. Dieses Werk liegt nun in einer üppig kommentierten 800-Seiten-Ausgabe im Verlag C.H. Beck vor.
Yuan Wang wartete dahingefläzt. Der Meister sprach: Als junger Mann nicht züchtig und scheu, als Erwachsener einer, über den es nichts zu berichten gibt, und als Alter dann nicht sterben wollen. So etwas nenne ich einen Tagedieb. Und er schlug ihm mit einem Stock auf die Schienbeine.
Hans van Es Neuübersetzung der Konfuzius-Gespräche setzt wissenschaftliche Maßstäbe, vor allem auch der akkuraten Kommentierung wegen, mit der Münchner Sinologe jede einzelne Sentenz versehen hat. Nicht jeder der konfuzius'schen Sinnsprüche erschließt sich dem heutigen Leser, der heutigen Leserin auf Anhieb.
Zugung sprach: Wovon ich nicht möchte, dass andere es mir antun, das will ich auch nicht anderen antun. Der Meister sprach: Zir, das ist etwas, was du nicht schaffst.
Er meint damit, dass eigentlich der Schüler ein paar Defekte hat und deswegen das nicht schaffen wird. Der Schüler ist der Reicher unter den Schülern, der hat viel Geld und er versucht auch viel Geld zu machen. Man weiß nicht genau, wie die Sache hier an der Stelle wirklich gemeint ist, weil an manchen Stellen Konfuzius sehr positiv von diesem Schüler spricht, an anderen aber eher ein bisschen negativ. Und mir kommt es so vor, als wäre dies eine der Stellen, wo er eben doch recht deutlich bedeutet, da gibt's andere, die sind besser als du. Die Gespräche des Konfuzius selber sind sicherlich nicht von Konfuzius geschrieben worden. Die traditionelle Darstellung ist, dass seine Schüler und Enkelschüler bei ihm im Unterricht mitgeschrieben haben oder wenn er irgendwelche Gesprächssituationen hatte, wenn er mit anderen gesprochen hat, dass sie da mitgeschrieben haben und dass daraus verschiedene Kollektionen entstanden sind, die dann etwa 100, 150 Jahre nach seinem Tod zusammengelegt worden sind und dass daraus dann die Gespräche des Konfuzius entstanden sind. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es zwar sicherlich eine Reihe von Aussprüchen geben kann, die so alt sein können, dass der Text aber gewachsen ist und dass es auch eine ganze Reihe von Sprüchen gibt, die nicht wirklich von Konfuzius gesagt worden sein können, sondern die erst 300 Jahre später so entstanden sind. Sprachlich ist der Text durchaus einigermaßen homogen, aber es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass bestimmte Themen eben erst später angesprochen werden konnten, weil man einfach um die Zeit des Konfuzius noch nicht über diese Themen nachgedacht hat.
Aus heutiger Sicht sind viele von den Sinnsprüchen, die Eingang in Konfuzius' Gespräche gefunden haben, mäßig originell. Vor 2500 Jahren aber, als es dem Weisen aus dem Lande Lu darum ging, seine Mitmenschen zu zivilisieren, müssen Konfuzius' Sentenzen frisch und prägnant gewirkt haben.
Zugung fragte danach, was ein Edler sei. Der Meister sprach: Er setzt zunächst um, was er sagt, und hält sich hinterher auch daran.
Wenn man sich nun fragt, was die Essenz, der inhaltliche Kern der konfuzianischen Lehre gewesen ist, so lässt sich diese Frage gar nicht so einfach beantworten, meint Hans van Es.
Der wichtigste Begriff des konfuzianischen Denkens überhaupt ist der Begriff des auf Chinesisch Zhen. Was dieses Zhen heißt, ist umstritten. Frühere Übersetzer haben es gerne als Menschlichkeit wiedergegeben. Ich persönlich bin nach langer Lektüre zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich eher so etwas ist wie Sensibilität, Empathie oder die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können.
Konfuzius sieht den Menschen als soziales Wesen, der zu einem solchen allerdings erst kultiviert werden muss.
Yan Yan fragte danach, wie man mit anderen Menschen gut umgeht. Der Meister sprach: Sich zusammennehmen und an Regeln der Höflichkeit halten, so geht man gut mit anderen Menschen um. Einer, der sich den ganzen Tag zusammennimmt und an die Regeln der Höflichkeit hält, dem erkennt die ganze Welt guten Umgang zu. Yin Yin fragte, »Darf ich Einzelheiten davon erfahren?« Der Meister sprach, »Was gegen die Regeln der Höflichkeit ist, darauf schaue nicht. Was gegen die Regeln der Höflichkeit ist, darauf höre nicht. Was gegen die Regeln der Höflichkeit ist, darüber sprich nicht. Was gegen die Regeln der Höflichkeit ist, das tue nicht.« Yin Yin sprach, »Obwohl ich nicht eifrig bin, möchte ich doch bitten, diesen Spruch in die Tat umsetzen zu dürfen.«
Man muss immer bedenken, der zentrale Punkt der Ausbildung bei Konfuzius ist die Persönlichkeitsbildung, ist nicht das Textwissen. Die Texte sind nur dafür da, damit man seine Persönlichkeit ausbildet. Und das Ziel dieser Persönlichkeitsausbildung ist, dass man in der Lage ist, andere anzuleiten. Wie macht man dieses Anleiten? Einerseits muss man gute Umgangsformen haben, andererseits aber braucht man eine noch wichtigere Tugend, und diese Tugend ist die Fähigkeit des intuitiv richtigen Umgangs mit den Menschen. Auch diesen Umgang kann man erlernen. Das ist etwas, was nicht sofort geht, und deswegen ist Konfuzius auch oft so entsetzt, wenn seine Schüler sich in die Arbeit stürzen des Regierens, ohne das bereits begriffen zu haben, dass man mit Menschen umgehen können muss, damit das funktioniert. Denn wenn man das nicht gelernt hat, wie andere reagieren, wenn man selber etwas tut, wenn man sie in falscher Weise anleitet oder anweist, dann kommt es zur Katastrophe.
3000 Schüler soll Konfuzius im Laufe seines Lebens, er wurde 72, unterrichtet haben. Dass er diese Schüler zu einem tugendhaften Leben angeleitet hat, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Philosoph für strenge Hierarchien eintrat. Von demokratischen Rechten, die im antiken Griechenland schon formuliert wurden, hielt Konfuzius wenig.
Der Meister sprach, ein Edler, der breit gelehrt ist an Bildung und dann gezügelt durch die höflichen Regeln, wird wohl doch in der Lage sein, sich nicht aufzulehnen.
Das altchinesische Denken ist durchaus hierarchisch von oben nach unten gedacht, aber es gehört zu ihm immer dazu, dass man auch von unten lernen muss. Das steht auch in den Gesprächen des Konfuzius drin. Man darf, wenn man ein guter Anleiter sein will, nicht vergessen, dass man selber niemals perfekt ist, sondern dass andere einem etwas sagen können. Und da heißt es immer wieder, dass man eben auch von Untergebenen etwas annehmen muss. Die konfuzianischen Tugenden sind alle immer zweiseitig. Das heißt, es gibt eine Ebene von oben und es gibt eine Ebene von unten. Und man darf nie denken, wenn man oben sitzt, dass man die Ebene unten vergessen darf, sondern das ist immer ein Austausch. Als Untertan oder Staatsdiener ist man loyal, aber als Herrschender, Oberer, muss man sich die Loyalität auch verdienen. Man muss die Leute so behandeln, dass sie tatsächlich auch loyal bleiben, sonst funktioniert die Sache nämlich nicht. Und das geht in allen menschlichen Beziehungen so, von denen in den Gesprächen ja in verschiedenen Schattierungen die Rede ist.
Der Meister sprach, der Edle bildet die guten Seiten anderer aus. Er bildet nicht die schlechten Seiten anderer aus. Beim Kleingeist verhält es sich umgekehrt.
Der Konfuzius hat ja eine Reihe von Schülern gehabt, die er beobachtet hat. Und bei denen er sich überlegt hat, was tun die? Die versuchen, praktisch tätig zu werden. Und praktisch tätig werden heißt immer, ursprünglich ist unser Hintergrund mal ein bäuerlicher gewesen. Wir haben jetzt aber ganz viel gelernt und deswegen wollen wir beim Staat Beamter sein oder vielleicht Minister, und wir wollen versuchen, einerseits den Herrscher anzuleiten, der über uns steht. Demgegenüber müssen wir loyal sein, aber wir müssen ihm kritisch loyal sein. Es ist ganz wichtig, dass man in der Lage ist, einem Vorgesetzten von Angesicht zu widerstehen und zu sagen, das, was du da tust, ist falsch. Und nicht weich zu werden, weil der Macht hat und einen ins Gefängnis stecken kann. Also das ist die eine Seite. Das ist ganz wichtig, ist, dass man nach oben hin Standhaftigkeit, innere Standhaftigkeit haben muss. Man muss aber auch erkennen, wenn das nichts bringt. Und dann sollte man sich zurückziehen können. Das ist also eine ganz wichtige Angelegenheit. Nach oben gerichtet. Nach unten gerichtet muss man die Personen im Blick haben, wissen, was deren Fähigkeiten sind, sie an die richtigen Stellen stellen können und mit ihnen so umgehen, dass sie einen als Vorgesetzten akzeptieren. Das ist eigentlich der Kern des konfuzianischen Denkens.
Konfuzius war ein radikal diesseits orientierter Philosoph. Über Götter oder übersinnliche Dinge nachzudenken, hielt er für reine Zeitverschwendung. Die Lehren des chinesischen Weisen beschäftigten sich ausschließlich mit den Menschen und ihrem sozialen Miteinander, das er sich möglichst respektvoll vorstellte. Einer von Konfuzius' Schülern wird in den Gesprächen mit diesem Satz zitiert.
Der Meister machte keine Aussagen über Übernatürliches, über Körperkraft, über Aufruhr und über Geister.
In Hans van Ess' 800-seitiger Übersetzung der konfuzianischen Gespräche nehmen die Erläuterungen zu den einzelnen Sinnsprüchen bedeutend mehr Platz ein als die Sinnsprüche selbst. Im Hinblick auf die so gut wie ausschließlich diesseits orientierten Aspekte der konfuzianischen Philosophie hält van Ess allerdings eine Einschränkung für angebracht.
Also traditionell ist immer wieder gesagt worden, Konfuzius kennt keine Götter oder er kennt sie vielleicht, aber er hält sie nicht für so wahnsinnig wichtig. Es gibt mehrere Stellen, an denen Konfuzius sich tatsächlich von überirdischen Dingen distanziert. Es gibt auch Stellen, wo gesagt wird, also über Dinge nach dem Tod und so weiter, wollte Konfuzius einfach nicht reden. Ich persönlich bin mittlerweile auch im Prozess des Übersetzens zu der Überzeugung gelangt, dass viele von diesen Stellen auch in einem historischen Kontext gesehen werden müssen. Dass an einer Stelle zum Beispiel, wo sein Schüler ihn fragt eben danach, was ist eigentlich mit dem Leben nach dem Tod oder was ist mit der Zeit nach dem Tod? Und Konfuzius sagt zu ihm, wer noch nichts vom Leben versteht, wie will der über den Tod reden wollen? Dieser Satz ist immer als ein Statement zur Metaphysik oder sagen wir zur Transzendenz gedeutet worden. Ich denke allerdings, dass er eingeordnet werden muss eben in die Geschichte, denn dieser Schüler ist derjenige, der in den Nachbarstaat gegangen ist und sich dort bei einem Herrscher verdingt hat, der dann hinterher sich nicht als das herausgestellt hat, was er hätte sein sollen. Und der Schüler, der verteidigt diesen Herrscher trotzdem und geht für ihn in den Tod. Und Konfuzius findet das ganz offenbar nicht gut. Er meint, der hätte sich früher zurückziehen müssen. Und deswegen sagt er eben diese Sache. Und ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Stellen gibt, die eigentlich historisch so eingeordnet werden müssen, sodass man merkt, Konfuzius redet gar nicht so abstrakt über diese Dinge, sondern er redet meistens über diese Themen mit einem ganz konkreten Sachverhalt im Kopf.
In den gut 7 Jahrzehnten, die sein Leben währte, hat Konfuzius allerlei Machtkämpfe und politische Wirren auch auf höchstpersönlicher Ebene erlebt. Das verwundert nicht bei einem, der Hofbeamte und andere Angehörige der politischen Elite ausbildete. 520 vor Beginn unserer Zeitrechnung musste Konfuzius aus seinem Heimatland Lu fliehen.
Sein Fürst, das muss man dazu sagen, muss aufgrund von Machtspielen der zentralen großen Familien in dieser Hauptstadt die Hauptstadt selber verlassen. Er flieht in den Nachbarstaat Qi, der etwas mächtiger ist als der Staat Lu. Und er lebt dort im Grenzgebiet. Und Konfuzius zieht auch in diesen Nachbarstaat, weil er denkt, möglicherweise bieten sich ihm dort Chancen. Er sieht dort neue Dinge, er hört Musik, die er vorher nicht gekannt hat. Die Musik ist im Konfuzianismus genauso wie bei Plato eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass man sich damit auskennt. Da lernt er Dinge. Er versucht, eine Anstellung zu finden im Nachbarstaat. Das funktioniert aber nicht richtig. Das wird von Konkurrenten hintertrieben. Diese Posten, die man da bekommen kann, die sind natürlich hart umkämpft. Und es gibt nur wenige Personen, die da wirklich zum Zuge kommen. Das Ergebnis ist, der Konfuzius geht eines Tages zurück nach Lu und beschließt, erst einmal mit der politischen Macht nichts mehr zu tun zu haben und seine Schule zu vergrößern. Und es heißt, dass ab dieser Zeit auch eine ganze Reihe von Schülern zu ihm gestoßen sind. Sein Ruhm wird größer als ein Lehrer, der sich auskennt. Und so baut er sich eine Lebensgrundlage als ein Lehrer auf.
Und dann, so Hans van Ess, macht Konfuzius plötzlich auch politisch Karriere, im Alter von 50 Jahren.
Der Herzog von Lu hat ihn an seinen Hof eingeladen und hat ihn mit wichtigen Aufgaben betraut. Und die biografischen Quellen, die wir über ihn kennen, beschreiben, dass er sehr erfolgreich gewesen sei. Zum einen im diplomatischen Verkehr mit den Nachbarstaaten, wo es ihm gelungen ist, Ländereien zurückzugewinnen, die man dem Staat vorher abgenommen hatte. Zum anderen aber auch in der Innenpolitik, wo er für Ordnung gesorgt hat, bestimmte Verbrecher hinter Schloss und Riegel gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass die Leute keine Prozesse mehr führen. Und das sei also ganz unglaublich erfolgreich gewesen. So erfolgreich, dass man im Nachbarland Angst bekam und sich gedacht hat, wenn dieser Mann die Politik dort gestaltet, dann wird dieser Staat übermächtig und wir müssen was dagegen tun. Und dann, so heißt es in der Geschichtsschreibung, habe also der Nachbarstaat versucht, den Fürsten von Konfuzius abzulenken. Und da hat man sich eine ganz perfide Methode ausgedacht. Man schickte 80 Tänzerinnen vor die Stadtmauern der Hauptstadt und der Herzog ging dorthin und vernachlässigte den Konfuzius, weil die Frauen interessanter waren, die da unten tanzten und Musik spielten und wer weiß, was sie sonst noch so alles aufgeführt haben. Auf jeden Fall kam er nicht zur Audienz und Konfuzius, der sehr sittenstreng war, sagte mit mir nicht und hat also erst den Herzog ermahnt, aber als der nicht auf ihn hörte, hat er gesagt, dann gehe ich eben. Wenn ich nicht so wichtig bin wie diese Frauen, suche ich mein Glück woanders. Offenbar auch, weil er der Meinung war, dass also im Staat Lu sowieso die Sache nicht so gut funktionieren würde. Und er zog weiter und machte sich auf Wanderschaft, ging in einen Nachbarstaat und versuchte dort seine politischen Überzeugungen an den Mann beziehungsweise auch an die Frau zu bringen. Denn die Gemahlin dieses Fürsten spielte auch eine wichtige Rolle. Aber auch in diesem Nachbarstaat hat man ihm nicht in der Form zugehört, wie er das wollte. Und so ist er weitergezogen. Und es gibt dann eine Phase im Leben des Konfuzius, die etwa 10 Jahre dauert, wo er von Staat zu Staat zieht, immer wieder einmal auch in diesen einen Nachbarstaat Wei zurückkehrt, weil man da ihm am nächsten ist, vielleicht auch, weil da einzelne Schüler von ihm herkommen und er eine Familienbasis hat. Aber am Ende funktionieren all diese Dinge nicht so richtig und so kehrt er dann gegen Ende seines Lebens mit etwas über 60 Jahren oder mit Mitte 60 zurück nach Lu und gibt dort die Politik eigentlich auf.
Konfuzius hat noch 7 Jahre zu leben, eine Zeit, die er zum Schreiben und zum Redigieren alter Überlieferungen nützt.
Die Tradition sagt, das sind die Jahre gewesen, in denen er die kanonischen Texte in Ordnung gebracht hat und die Schüler in diesen Texten unterrichtet hat und diese Texte dann an die Nachwelt weitergegeben hat. Das ist eigentlich für die chinesische Tradition fast der wichtigste Teil seines Wirkens. Wichtig ist aber, dass einzelne seiner Schüler es anders machen, dass die in Dienst gehen zu einzelnen Fürsten in der Nachbarschaft, auch weil sie einfach Geld verdienen wollen. Und dass bei 2 seiner wichtigsten Schülern das unglaublich schief geht, denn die werden dort in Rebellionen verwickelt und kommen ums Leben. Was für Konfuzius ganz offenbar auch eine persönliche Katastrophe gewesen ist, dass er vor seinem eigenen Tod im Alter von 72 Jahren mehrere seiner Schüler hat sterben sehen.
Sman Yu fragte danach, was ein Edler ist. Der Meister sprach, der Edle macht sich keine Sorgen und er fürchtet sich nicht. Er fragte zurück, wenn einer sich keine Sorgen macht und sich nicht fürchtet, dann bezeichnet man ihn schon als einen Edlen? Der Meister sprach, wer sich im Innern prüft und nichts zu bereuen findet, worüber sollte der sich noch Sorgen machen und wovor sich fürchten?
Konfuzius hatte es nicht immer leicht zu seinen Lebzeiten. Seine konsequente Auffassung von einem tugendhaften Leben war vielen Herrschenden zu radikal. auch wenn der Einfluss des Weisen aus dem Lande Lu wuchs und wuchs. Konfuzius' Ideal war der edle, moralisch einwandfreie Mensch, einer, der seine Ahnen achtet, seinen Eifer ein Leben lang auf Bildung und immer noch mehr Bildung verwendet und sich in Harmonie mit dem Weltganzen zu bringen versucht. Seinen Mitmenschen schuldet man in der konfuzianischen Sicht der Dinge Achtung und Respekt. Ob man nun Fürst oder Bauer, Feldherr, wohlbestallter Beamter oder armer Schlucker war. Und das galt vor allem auch von oben nach unten.
Der Meister sprach: Der Edle verlangt es sich selbst ab, der Kleingeist den anderen.
Konfuzius' Schüler gaben die Lehren ihres Meisters eifrig weiter und kanonisierten sie über Generationen hinweg. Einflussreich, wirklich einflussreich, wurden die Maximen des Konfuzius aber erst mit dem Aufstieg der Han-Dynastie, die die Lehren des Meisters zur Staatsphilosophie erhob. Hans van Ess:
Er wird deswegen einflussreich, weil diese Gespräche des Konfuzius ein Schulbuchtext werden. Das heißt, das ist ein Text, der nicht für irgendwelche Philosophiestudenten im Alter von 20, 30 oder so relevant ist, sondern das ist ein Buch, das in Schulen für 12-Jährige eingesetzt wird. Und meine eigene Einschätzung ist, dass die konfuzianischen Schulen, die es damals gab, diesen Text genutzt haben, um am Beispiel des Lebens des Konfuzius bestimmte Lebenssituationen darzustellen, mit denen man lernen kann, wie man selber richtig leben muss. Und das ist eigentlich das, was eine konfuzianische Schule für die nächsten Hunderte von Jahren auszeichnet. Dieses Modell des Unterrichtens am Beispiel der Biografie des Konfuzius hat einen ungeheuren Erfolg gehabt, weil man damit so viel abdecken kann, was eigentlich für jeden Einzelnen in diesem chinesischen Staatsgebilde von Bedeutung gewesen ist. Die Sache hat sich etwas verändert. Erst, würde ich sagen, in der Zeit der Sung-Dynastie, das heißt im 11. oder 12. Jahrhundert, als unter dem Einfluss des Buddhismus eben eine ganze Reihe von tatsächlich metaphysischen Gedanken dazukommen und die Lehren des Konfuzius auch in viel philosophischerer Art und Weise oder sagen wir mal theoretisch-philosophischerer Weise, denn praktische Philosophie ist es auch früher gewesen, ausgelegt werden. Und dieser Neokonfuzianismus, der, so wird er gerne bezeichnet, des 12. Jahrhunderts, der hat sich dann in eine ganze Reihe von anderen ostasiatischen Ländern ausgebreitet, die umliegenden Staaten nach Korea, Japan, Vietnam. Und im Grunde sind die Gespräche des Konfuzius eben das konfuzianische Buch schlechthin gewesen, an dem Ostasiaten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts diese Menschenbildung gelernt haben.
Der Konfuzianismus ist neben dem Daoismus und dem Buddhismus eine der drei großen Lehren, die Chinas Kultur in den letzten 2500 Jahren geprägt haben. Wie haben sich diese drei Lehren miteinander vertragen?
Es hat in China eigentlich alles gegeben. Es hat sowohl Konkurrenz gegeben, sehr starke Konkurrenz, starke Abgrenzungsbewegung der Konfuzianer, vor allen Dingen von den Buddhisten und der autochthonen chinesischen Religion des Daoismus. Es hat aber auch die Theorie gegeben, die drei Lehren, die drei großen Lehren, Konfuzianismus, Buddhismus, Daoismus, sind alle eins. Das ist die große Quintessenz der Zeit der Ming-Dynastie, wo der Philosoph Wang Yaming gewirkt hat. In dieser Zeit, also etwa im 15., 16. Jahrhundert, prägt sich die Tendenz immer stärker aus, dass man verschiedene Versatzstücke aus den einzelnen Lehren nimmt und sie zu einem großen Gebilde zusammenfügt. Dass man sagt, wenn eine Person in der Gesellschaft wirkt, dann ist sie Konfuzianer. Während wenn sie zu Hause ist, dann ist sie Daoist und benimmt sich im Einklang mit der Natur und mit der Familie und macht Lebensverlängerungsübungen, die im Konfuzianismus keine Rolle spielen. Und man ist Buddhist, wenn es darum geht, dass man die Dienste von Mönchen braucht, wenn jemand stirbt oder wenn geheiratet wird. Und so werden dann die drei Religionen eigentlich miteinander oder die drei Lehren, wie es in Asien heißt, miteinander verschmolzen. verschmolzen und gehen etwas ineinander über. Aber scharfe Abgrenzungsbewegung hat es trotzdem immer wieder gegeben, starke Kritik, besonders wenn es militärische Niederlagen gegen Nachbarn gegeben hat. Wir haben immer gesagt, die Buddhisten sind schuld, diese Religion verweichlicht uns, Konfuzianismus ist eigentlich das, was uns hart macht, was die Staatslehre ist. Und insofern lässt es sich nicht ganz einfach sagen, wie die Sache gelaufen ist. Wie gesagt, es gibt beides. Es gibt sowohl die Tendenz der Zusammenführung von Lehren als auch Abgrenzungsbewegungen.
Der Meister sprach: Der Edle bezieht alle ein und tut sich nicht nur mit Spießgesellen zusammen. Der Kleingeist tut sich nur mit Spießgesellen zusammen und bezieht nicht alle ein.
Xi Jinping, seit 2013 Staatspräsident der Volksrepublik China und mit nahezu unbeschränkter Machtfülle ausgestattet, hält, zumindest rhetorisch, große Stücke auf Konfuzius. Xi möchte den Konfuzianismus eigenem Bekunden zufolge wieder zu einer Art Staatsdoktrin machen. Hans van Es beobachtet diese Entwicklung mit Interesse. Konfuzius und seine Lehren hatten im modernen China nicht immer einen leichten Stand.
Der Konfuzianismus wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal von vielen Intellektuellen verantwortlich gemacht für die Schwäche Chinas, als die Kolonialmächte ankamen. Man dachte also, offenbar ist das Christentum überlegen und verschiedene andere Dinge funktionieren auch. Und der Konfuzianismus ist für eine Verknöcherung der Gesellschaft verantwortlich. Das hatten auch andere Gesellschaften wie Japan bereits vorgemacht. Und in China gab es eine sehr starke Abstoßungsbewegung, zunächst mal gegen den Konfuzianismus. Aber daneben gab es eben immer auch eine ganze Reihe von Intellektuellen, die gesagt haben, nein, nein, das ist unser Erbe. Unser geistiges Erbe, das ist nicht schlecht, wir müssen das bewahren. Und an sich sieht man hier auch wieder in China zwei verschiedene Traditionen, die da nebeneinander existieren. Als die Kommunisten auf dem Festland die Macht übernommen haben, da sind eine Reihe von Konfuzianern abgewandert nach Hongkong und Taiwan, wo sie dann fortgefahren haben mit dem Philosophieren, während auf dem Festland Konfuzianismus erst einmal stark zurückgedrängt wurde von der sozialistischen Bewegung. Es hat immer Professoren da an den Universitäten gegeben, die weiter konfuzianisch philosophiert haben. Nur mit der Kulturrevolution kam es zu einem sehr starken Bruch und zu einer totalen Ablehnung. Seit Beginn der 80er Jahre sieht man schon eine starke Tendenz dazu, Konfuzius zu rehabilitieren, die auch eigentlich so über die Jahrzehnte immer stärker geworden ist, bis so vor etwa 10 Jahren. Im Augenblick weiß ich nicht so genau, wie es weiterläuft, aber es ist klar, dass Konfuzianismus ein großes Ansehen hat, auch bei der chinesischen Führung, weil man denkt, dass das eine Lehre ist, die eben nicht so wie Buddhismus oder Daoismus irgendwelche transzendenten Inhalte hat, die möglicherweise mit der marxistischen Lehre im Widerstreit liegen können, sondern weil man meint, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die im Grunde ganz gut zum Marxismus passen. Und im Moment sieht man in vielen akademischen Zeitschriften, auch in Parteizeitschriften, Versuche in China zu zeigen, dass Konfuzianismus und Sozialismus sich gegenseitig nicht ausschließen. Und insofern sehe ich im Augenblick doch durchaus Unterstützung für Konfuzianismus in China. Man sieht dort, wenn man an Baustellen vorbeikommt, sehr häufig bestimmte Bildergeschichten aus dem Leben des Konfuzius oder aber von Gestalten, die diese Tugend der kindlichen Hingabe an die Eltern, also den Respekt gegenüber den Älteren verkörpern, die sieht man da dargestellt, sodass die Vorbeigehenden sehen können, aha, also diese alten konfuzianischen Vorbilder, die taugen auch für unser heutiges Leben noch.
Dass die chinesische Kulturpolitik ihre Auslandskulturinstitute, die 2004 gegründet wurden, nach Konfuzius benannt hat, also Konfuzius-Institute, ist kein Zufall, meint Hans van Es.
Dem Vernehmen nach haben sie sich an den deutschen Goethe-Instituten orientiert und sich gedacht, wer passt denn da, wenn man an Goethe denkt, in China, und sind eben auf Konfuzius gekommen. Was zeigt, dass es da natürlich einen gewissen Respekt vor diesen konfuzianischen Lehren gegeben hat. Nun ist es so, wenn man in ein Konfuzius-Institut hineinkommt, da wird relativ wenig Konfuzianismus untergebracht. Im Grunde sind das ja Sprachinstitute, die auf Volkshochschulniveau auch bestimmte Themen, die mit China zu tun haben, verbreiten. Aber dass da also konfuzianische Erziehung stattfinden würde, das sehe ich nicht, zumindest nicht im Westen. Anders ist das in anderen Teilen der Welt. In Indonesien zum Beispiel, wo es durchaus konfuzianische Tempel gibt, die arbeiten mit Konfuzius-Instituten zusammen und da sieht man fast religiöse Verbindungen, die durch die Konfuzius-Institute aufgebaut werden. Aber bei uns spielt das keine große Rolle.
Stichwort Konfuzius-Tempel. Kann man die Lehren des Konfuzius, die doch eigentlich eine Philosophie oder, wenn man so will, ein pädagogisches Großprojekt waren, auch als Religion sehen?
Ja, es gibt Konfuzius-Tempel schon seit sehr, sehr langer Zeit in China. Eine ganze Reihe von funktionierenden Tempeln, in denen die Ahnentafel des Konfuzius und seiner wichtigsten Schüler verehrt wird. Und die Diskussion darüber, ob Konfuzianismus eine Religion oder eine Philosophie ist, ist eine sehr alte in China. Lange Zeit hat man natürlich zwischen den beiden Begriffen gar nicht trennen können, weil es dafür kein chinesisches Wort gegeben hat. Aber seit Beginn des 20. Jahrhunderts fragt man sich schon. Es gibt Tempel, in die Menschen gehen, Bauern auf dem Land, Konfuzius-Tempel, wo sie beten. Mir wurde einmal auf einer Reise im Hinterland, in der Provinz Henan, von einem Wissenschaftler gesagt, ja, hier kommen die Bauern hin und beten für den Prüfungserfolg ihrer Kinder. Das passt gut, weil Prüfungen, Schulausbildung ist eben ein integraler Bestandteil der konfuzianischen Lehre.
Gut 800 Seiten umfasst Hans van Ess' richtungsweisende Konfuzius-Übersetzung. Das hat vor allem mit den umfangreichen Anmerkungen und Kontextualisierungen zu tun, in die der Münchner Sinologe die konfuzius'schen Aussprüche gebettet hat.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass man auch als moderner westlicher Leser oder Leserin aus den Gesprächen des Konfuzius heute etwas für das eigene Leben ziehen kann. Das muss man allerdings tun, nach meiner festen Überzeugung, indem man sich den Kontext dieser Sprüche anguckt, anders als das in bisherigen Darstellungen gewesen ist, wo die Gespräche ja meistens ein sehr dünnes Bändchen nur sind, und sich angucken, was wollte er eigentlich wirklich mit diesem Satz sagen? Wo ist der Sitz im Leben dieses Spruchs? Und dann muss man sich überlegen, gibt es nicht möglicherweise diesen Sitz des Lebens auch heute noch? Also da kann ich mir eine ganze Reihe von Dingen vorstellen. Die Sache mit den Eltern zum Beispiel ist, glaube ich, etwas, was zeitlos ist. Es ist aber sicherlich auch zeitlos, die Frage zu stellen, kann die und die Person mit Menschen umgehen? Kann ich selbst schon mit Menschen umgehen? Die Sensibilität, ich glaube, das ist im heutigen Umgang, im Geschäftsleben, wenn man irgendwo einen Arbeitskontakt hat, an sich ist das die zentrale Frage, die einem jeder Business Coach erklären wird. Und ich meine, dass es interessant ist, wenn man sich die 60 Stellen anguckt, an denen Konfuzius über diesen Begriff spricht.
Der Meister sprach: Mach dir keine Sorgen, dass andere dich nicht wahrnehmen, sondern mach dir Sorgen, dass du andere nicht wahrnimmst.
Es ist kein Zufall, dass Konfuzius in Managementseminaren auch heute noch seinen Platz hat, und das weiß Gott nicht nur in China. Vieles von dem, was der Weise aus dem Lande Lu formuliert hat, ist von zeitloser Gültigkeit, auch wenn es aus heutiger Perspektive nicht immer ein herausragendes Maß an Originalität für sich beanspruchen kann.
Der Meister sprach: Einen Fehler begehen, ohne danach sein Verhalten zu ändern, das erst nennt man wirklich einen Fehler.
Der Edle bezieht alle ein. Konfuzius und seine Zeit von Günter Kandelstaufer. Gesprochen haben Cornelius Obonja und der Autor. Redaktion Martin Heidinger.